Hören Sie nun Evangelist Richard Ames. In 2010 haben einige Menschen lang andauernde Schwierigkeiten durchstehen müssen. Wir erinnern uns noch an die 33 chilenischen Bergarbeiter, die 69 Tage unter der Erde ausharren mussten, bevor sie gerettet wurden am 13. Oktober 2010. Am 24. November 2010 wurden drei Jugendliche nach 50 Tagen aus dem Pazifischen Ozean gerettet, wo sie steuerlos dahintrieben. 50 Tage. Sie waren von den Tokelau-Inseln in der Nähe von Neuseeland und man hatte bereits geglaubt, sie seien tot. Aber wie Herr Apatian sagte in seinem Kurzpredigtvideo, geben sie niemals auf. Diese Teenager mussten darum kämpfen, zu überleben und wussten nicht, ob sie gerettet werden würden oder nicht. Sie hatten allerdings viel Zeit zum Nachdenken. Gebrauchen wir unsere Zeit zum Nachdenken? Worüber denken Sie die meiste Zeit nach? Der berühmte Physiker Albert Einstein gab uns diese Perspektive über das Konzept der Relativität und wie wir denken. Zitat: Legen Sie Ihre Hand für eine Minute auf eine heiße Herdplatte und es kommt Ihnen vor wie eine Stunde. Setzen Sie sich für eine Stunde neben ein hübsches Mädchen und es kommt Ihnen vor wie eine Minute. Das ist Relativität. Wie wir denken, hängt von den Umständen ab. Es gibt eine berühmte Statue von dem französischen Bildhauer Auguste Rodin mit dem Titel Der Denker. Sie sollte Dante darstellen, wie er vor den Toren der Hölle sitzt und über sein Gedicht meditiert. Die Skulptur ist aus Marmor und Bronze gearbeitet und steht jetzt im Rodin-Museum in Paris. Und vor einigen Jahren gab mir meine Frau Buchstützen mit dieser berühmten Skulptur des Denkers. Warum hat sie mir dieses Geschenk gemacht? Das bringt einen zum Nachdenken, nicht wahr? Und übrigens noch ein weiterer Grund, warum ich Herr Apatian sehr schätze. Er war der Brautführer bei meiner Hochzeit. Das war vor 46 Jahren. Und ich habe ihm mehr als einmal dafür gedankt. Herr Herbert Armstrong kommentierte über die Skulptur von Rodin, den Denker, und ich zitiere von Seite 9 aus seinem Buch Geheimnis der Zeitalter. Er sagte, Zitat, vielleicht kennen Sie Bilder der Statue der Denker. Eine sitzende Männergestalt, gebeugt, Ellbogen auf die Knie aufgestützt, Kinn in die Hand gestützt. Da sitzt er, in tiefes Nachsinnen versunken. Stunde um Stunde, Tag um Tag. Man kann sich denken, dass diese Statue vielleicht auch veranschaulichen soll, wie einige der Religionen dieser Welt entstanden sind. Doch der Denker hat nichts, wovon er beim Denken ausgehen kann. Kein Fundament für seine Gedanken, keine faktische Grundlage für seine Mutmaßungen. Ohne eine Basis an Wahrheiten, auf welcher er aufbauen kann, vermag der menschliche Verstand wesensmäßig keine Wahrheit zu fabrizieren. Nur wenige Menschen denken wirklich, so scheint es. Herr Armstrong hatte zugeben müssen, dass er ein Problem damit gehabt hat, zu denken. Denn er selbst hatte auch nicht das richtige Fundament. Später sagte er, Seite 10, das war bei mir nicht anders. Aus eigener Kraft, aus eigenem Wollen hätte ich diese großen Wahrheiten nie entdeckt. Aber Wahrheit wird von Gott offenbart. Ich fragte meine Frau vor einiger Zeit, was eine der größten Segnungen des menschlichen Verstandes sei. Und sie sagte, die Gedanken Gottes zu denken. So möchte ich Sie heute fragen, wie gut gebrauchen Sie die Gabe des Denkens und der Gedanken? Was denken Sie jetzt im Moment? Gott weiß es. Er kennt meine Gedanken, er kennt Ihre Gedanken, er kennt die Gedanken aller Menschen. Meditieren wir über geistliche Dinge oder weltliche Dinge? Schlagen wir auf 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3 und ich möchte zuerst zitieren von Psalm 94, von dem Paulus hier zitiert. Psalm 94, Vers 11, wo es heißt, aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Sie sind nur ein Hauch. Gott kennt also die Gedanken der Menschen. 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 20. Wiederum der Apostel Paulus zitiert hier Psalm 94, Vers 11 und er sagt, 1. Korinther Kapitel 3, Vers 20, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Die Lutherbibel 1912 sagt, dass sie eitel sind. Andere Übersetzungen sagen, dass sie nutzlos sind. Gott hat uns berufen, um mit einer demütigen Einstellung zu lernen. wie Herr Apatian erklärt hat in seiner Kurzpredigt, der Schlüssel zum Erfolg ist Demut. Das Geheimnis zum Erfolg ist Demut, sagte er. Wer intellektuell hochmütig ist, wird Gottes Wege nicht lernen. Wir kennen Psalm 111, Vers 10, was Herr Apatian auch oft zitiert hat. Psalm 111 und Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Die revidierte Elberfelder Bibel verweist darauf, eine gute Einsicht haben, die seine Gebote ausüben. In Sprüche 1 und Vers 7 heißt es, Sprüche Kapitel 1 und Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ebenso Sprüche 9 und Vers 10. Sprüche 9 und Vers 10, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Wer erfüllt ist von intellektueller Eitelkeit, wird nicht einmal damit anfangen, geistlich zu wachsen. Als Herr Karl McNair vor einigen Jahren Direktor der Kirchenverwaltung war, gab er uns ein Beispiel für Demut. Er schrieb über Präsident Roosevelt, und das war im Wochenbericht vom 6. Dezember 2002. Er schrieb da, man sagt, als Präsident Roosevelt im Weißen Haus diplomatische Gäste empfing, machte er es gerne, dass er sie auf die Terrasse zum Garten hinausbrachte am Ende des Tages, und während der Präsident in den Nachthimmel hinausblickte, würden letztendlich alle Augen seinem Blick folgen und ebenfalls in den Sternenhimmel blicken. In seinen Tagen war der hell erleuchtete Sternenhimmel noch nicht von den Lichtern der Stadt getrübt worden, und die herrliche Erscheinung von Gottes brillanter Schöpfung beeindruckte alle Gäste. Nach einem langen Moment würde Präsident Roosevelt dann sagen, sehr geehrte Herren, ich glaube, wir sind jetzt klein genug, legen wir uns schlafen. Zitat Ende. Wir haben alle Lektionen der Demut gelernt, das hoffe ich. Zum Beispiel demütigen wir uns am Versöhnungstag durch Fasten und wir tun das zu anderen Zeiten ebenfalls. Schauen wir uns einen wichtigen Schlüssel an, um geistlich zu wachsen. Und wir werden eines der grundlegendsten Beispiele dafür ansehen und beginnen wir in Psalm 1. Schlagen wir bitte auf, Psalm 1. Und übrigens, es würde mich interessieren, ich habe das etwa in der 4. oder 5. Klasse gelernt, wie viele von Ihnen denken, Sie können Psalm 1 auswendig aufsagen, oder zumindest den größten Teil davon. Zeigen Sie Ihre Hände bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Nun, ich möchte Sie alle ermutigen, Psalm 1 auswendig zu lernen. Psalm 1 und Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, als selbsternannter Kritiker, Vers 2, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Wie gebrauchen Sie Ihr Denken? Meditieren Sie über Gottes Gesetz, seine Lebensweise. Eine der Segnungen für jemanden, der Tag und Nacht meditiert über Gottes Gesetz? Vers 3. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Einer der größten Schlüssel für geistliches Wachstum ist Meditation. Produzieren unsere Gedanken göttliche Handlungen, während wir über Gottes Gesetz meditieren. Wie Sie im Video gesehen haben, Herr Apatian sagte, wenn wir im Leben Erfolg haben wollen, müssen wir dem Gesetz gehorchen. Aber dazu müssen wir auch darüber nachdenken. Vor einigen Jahren, ich war zur damaligen Zeit Student, da erinnere ich mich an eine sehr denkwürdige Kurzpredigt. Und Sie erinnern sich vielleicht auch noch an Kurzpredigten aus früherer Zeit, die sich in Ihren Sinn eingeprägt haben. Diese war die Analogie eines Automobils in Bezug auf geistlichen Fortschritt. Und das Auto hatte 4 Räder. Gebet, Fasten, Bibelstudium und Meditation. Nehmen Sie nur eines der Räder ab und Sie kommen nicht mehr voran. Sie erzielen keinen Fortschritt. Erzielen Sie also geistlichen Fortschritt auf allen 4 Rädern? Wir müssen uns daran erinnern, was Gott denkt. Denn er möchte, dass wir denken, wie er denkt. Schlagen wir auf Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2. Einer der Vorzüge und Segnungen des Meditierens ist Erfolg. Wie es in Psalm 1, Vers 3 hieß, wer über Gottes Gesetz meditiert, dem gerät alles wohl. Philipper Kapitel 2. Eine weitere grundsätzliche Schriftstelle über den Gebrauch unseres Verstandes und unseres Charakters Philipper Kapitel 2 und Vers 5: Ein jeder sei gesinnt wie Jesus Christus auch. Wiederum, was ist die größte Gabe, die Sie haben? Der wunderbarste physische Besitz. Sie können vielleicht sagen, ja, mein Sohn, meine Tochter oder vielleicht darüber hinaus die Bibel. Aber Ihr Verstand ist der wichtigste physische Besitz, den Sie haben. Obwohl er natürlich nicht nur physisch ist. Er hat diese geistliche Komponente dabei. Und was ist der Schlüssel für eine Gesinnung wie Jesus Christus? Paulus sagt in Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und in Vers 7 heißt es über Christus, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Eine der größten Charaktereigenschaften der Gesinnung Jesu Christi ist also die des Dienens in Demut. Und wie Herr Apatian auch sagte, einer der Charakteristiken dafür, ein guter Führer zu sein, ist es, ein Diener zu sein. Wir müssen uns also darin üben, auf Gottes Weise zu meditieren, auf Gottes Weise zu denken. Der Titel für die Predigt heute ist Praktizieren göttlicher Meditation. In einem zweiten Teil einer weiteren Predigt werde ich später darauf eingehen, wie man göttliches Denken praktiziert. Seien wir ehrlich mit uns selbst. Wie viele unserer Gedanken sind fleischlich oder weltlich? Wie viele unserer Gedanken sind göttlich? Und wie viele unserer Gedanken sind ungöttlich? Und wie viele Gedanken haben Sie pro Tag? Nach einem Buch von Michael Clarkson mit dem Titel Schnelle Lösungen für tägliche Furcht, dort erklärt der Autor, der durchschnittliche Mensch hat 66.000 Gedanken pro Tag. 2/3 davon sind negativ. Eine Forschung der Universität von Wisconsin hat herausgefunden, dass von den Dingen, über die sich die Leute Sorgen machen, 40% Dinge sind, die niemals auftreten. 30% sind Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind. 12% sind unnötige Gedanken über Gesundheit und Krankheit. 10% sind kleine und vermischte Sorgen. Und nur 8% sind legitime Sorgen. Mit anderen Worten, die meisten Sorgen, die wir uns machen, sind verschwendete Zeit und sind sogar kontraproduktiv verwendete Energie. Verschwenden Sie also Ihre Denkzeit, indem Sie sich Sorgen machen über Dinge, die niemals auftreten. Schlagen wir auf Matthäus Kapitel 6. Hier gibt uns Jesus diese Anweisung in Bezug auf unsere Ängste und Sorgen, unsere Gedanken, Matthäus Kapitel 6. Und in den Gemeinden, die ich als Pastor leitete, habe ich immer darauf hingewiesen, wenn Sie eine Schriftstelle auswendig lernen sollten, natürlich sind es viele, die wir auswendig lernen sollten, aber eine ist Matthäus 6, Vers 33. Dort heißt es, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Unsere ganze Aktivität, unser Zweck für unser Dasein, sollte darauf gerichtet sein, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Wie viele von uns tun das? Wie viele trachten nach sekundären Zielen und machen sie zu ihren primären Zielen? Das hier ist das erste Ziel. Wir widmen unser Leben 24 Stunden, 7 Tage die Woche, dem Trachten nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit. Nicht unserer eigenen Gerechtigkeit oder der Gerechtigkeit unserer Freunde oder der Gerechtigkeit der Gesellschaft, denn das sind falsche Werte. Aber es heißt weiter in Vers 34, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wir müssen uns also Ziele setzen für die Zukunft und müssen unsere Sorgen und Ängste auf Gott werfen. Wie es in 1. Petrus 5, Vers 7 heißt, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich weiß, manchmal, wenn ich sehr nervös bin und aufgebracht über etwas, wenn es Probleme oder Herausforderungen gibt, dann denke ich an diese Schriftstelle, 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn. Und das befreit mich von meinen Sorgen und von dem Stress, der daraus entsteht. Wie wir darauf vertrauen können, dass Gott uns aus diesen Herausforderungen und Prüfungen befreit. Was der Titel von Dr. Winnells Predigt war, Herausforderungen und Gelegenheiten. Und er hat uns aufgefordert, uns Ziele für 2011 zu setzen. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt für 2011? Es gibt eine Predigt, Predigt 568, geistliche Ziele. Und in ein paar Wochen, am 1. Januar 2011, machen sich viele Leute wieder gute Vorsätze fürs neue Jahr. Nun, wir machen uns gute Vorsätze mehrmals im Jahr, zum Beispiel am Passa, am Laubhüttenfest, und ich habe das mit Ihnen schon zuvor geteilt und möchte Sie nochmal fragen, welche Ziele setzen Sie sich oder haben Sie sich gesetzt? Und ich bitte um Verzeihung bei denen, die das bereits zuvor von mir gehört haben, aber wir haben auch einige neue Leute. Es gibt ein Cartoon von Calvin und Hobbes. Calvin, der neunmal kluge kleine Junge, und Hobbes, sein Berater, der ein Tiger ist, und sie rasen mit einem Schlitten einen schneebedeckten Hügel herunter. Der Tiger sitzt am hinteren Teil des Schlittens und Calvin sitzt vorne und sagt, die Leute machen sich völlig falsche Vorsätze fürs neue Jahr, sagt Calvin zum Tiger Hobbes. Alles, was sie tun, ist zu versprechen, mit schlechten Gewohnheiten aufzuhören und gute Gewohnheiten zu beginnen. Und Hobbes fragt, was ist daran falsch? Und Calvin sagt, es ist nicht genug, mit falschen Gewohnheiten zu brechen. Jeder, den ich kenne, bräuchte eine komplette Veränderung seiner Persönlichkeit. So erkennt Calvin also, was wirklich verändert werden muss. Und sie rasen weiter den Hügel herunter auf ihrem Schlitten, fliegen über einen Hügel und stürzen in einen Schneehaufen. Und Calvin setzt seine philosophischen Gedanken fort und sagt, deswegen werde ich die übrigen Tage dieses Jahres darauf verwenden, den Menschen zu erklären, was ich an ihnen hasse und wie sie sich ändern sollten. Und ist das nicht wahr für viele Menschen in der Welt, die anderen Menschen erklären wollen, wie sie sich verändern sollen, aber nicht darüber nachdenken, wie sie sich verändern sollten? Und so sagt Hobbes also, während sie aus dem Schneehaufen herauskrabbeln, Hobbes sagt also, manche von uns würden diesen Gedanken gerne erwidern. Und so sagt Calvin, tut mir leid, meine guten Vorsätze fürs neue Jahr sind, dass ich mich in keiner Weise verändern werde. Und wiederum, das scheint die Einstellung zu sein und der Geist dieser Welt, dass man mit der Welt einfach mithält und nicht nach Gottes Reich mehr als nach allem anderen trachtet, dass man also gar keinen Wunsch verspürt, sich zu verändern. Wir haben in Psalm 1 gelesen, dass demjenigen, der über Gottes Gesetz meditiert, alles wohl gerät. Und in Philipper Kapitel 2 und Vers 5 haben wir gelesen, dass wir so gesinnt sein sollen, wie Jesus Christus auch. Und dass wir dienen sollen, wie er, um diese Einstellung des Dienens und der Demut zu haben. Aber was ist Meditation? Wir sollten göttliche Meditation praktizieren. Ich habe einmal meine Frau am Frühstückstisch gefragt, was ist Meditation? Und sie sagte, es ist das tiefe Nachdenken über ein Thema mit Gottes Führung, um zu einem tieferen Verständnis der Wahrheit zu kommen über dieses Thema. Ungers Bibelwörterbuch, das ich Ihnen gerne als Bibelstudienhilfe empfehlen möchte, definiert Meditation so. Meditation, eine private, anbetende Handlung, die darin besteht, bewusst nachzudenken über eine geistliche Wahrheit, über ein Geheimnis, begleitet von Gebeten in Gedanken und von willentlichen Handlungen. Besonders bestehend darin, sich Vorsätze zu machen in Bezug auf zukünftiges Verhalten. Meditation ist eine Pflicht, die von allen erfüllt werden sollte, die sich um ihr geistliches Vorankommen kümmern. Meditation sollte bewusst, intensiv und beständig durchgeführt werden. In unserem Bibelfernlehrgang, Lektion 23, Hilfsmittel zum geistlichen Wachstum. Und einer der Abschnitte in dieser Bibelfernlehrgangslektion hat den Titel Die Bedeutung von Meditation. Herr John O'Quinn beschreibt hier die Geschichte auf Seite 12, wie Herr Armstrong ein Drittel seiner Zeit während des Fastens damit verbrachte, die Bibel zu studieren. Ein Drittel der Zeit verwendete er auf das Gebet und ein Drittel der Zeit auf das Meditieren. Und Herr Meredith hat das ebenfalls in der Vergangenheit kommentiert. Ich lese hier von der Fernlehrgangslektion 23, Seite 12. Die nächste Stunde verbrachte er mit Nachdenken und Meditieren und dachte über das nach, was er gelesen hatte, über das Fasten. Er versuchte, sein eigenes Leben der jüngsten Vergangenheit mit dem zu vergleichen, was er gelesen hatte. Dann verbrachte er die dritte Stunde auf seinen Knien im Gebet zu Gott. Nicht einmal bat er Gott in diesem Gebet, seine Frau zu heilen, was der Zweck seines Fastens gewesen war. Das hätte er bereits seit mehreren Wochen ohne Ergebnis getan. Stattdessen bat er nun darum, verstehen zu dürfen, was Gott ihm zeigen wollte. Für die folgenden 1,5 Tage behielt Herr Armstrong diesen Ablauf bei, indem er immer abwechselnd die Bibel studierte, meditierte und betete. Schrittweise wurde ihm klar, dass er sich so in seine geschäftlichen Tätigkeiten und seinen Traum von finanzieller Sicherheit verstrickt hatte, dass er Gott dabei an zweite Stelle gesetzt hatte, sowohl in seinem Kopf als auch darin, was er tat. Und gerade als er diese Lektion gelernt hatte, begann Gott ihn zu segnen. Und seine Eltern brachten ihm Ressourcen, die er brauchte, zu dieser Zeit. Einer der Zwecke des Meditierens ist also, zu Verständnis zu gelangen. Ich möchte es nicht aufschlagen, aber Sprüche 4 und Vers 7 sagt, Sprüche 4, Vers 7, erwirb Weisheit, erwirb Einsicht. Eine Wörterbuchdefinition von Meditieren ist, tiefgründiges und im Allgemeinen friedliches Überlegen und Nachdenken über Wahrheiten, denen man eine große Bedeutung darin beimisst, das eigene Leben zu ordnen und zu leben. Wie viele von Ihnen können also sagen, dass wir vielleicht in der vergangenen Woche, ich hoffe in der vergangenen Woche, dass Sie eine Zeit beiseite gelegt haben, vielleicht als Sie im Bett lagen und an einem Kaminfeuer saßen, wie viele von Ihnen haben sich tatsächlich Zeit genommen, um über eine der tieferen Themen des Lebens nachzudenken? Zeigen Sie Ihre Hände. Gut, das sind in etwa 50%. Die anderen sind Laodicea. Nein, Entschuldigung. Aber wir müssen das tun. Wir sind im Training dafür, uns nach dem Bilde Gottes formen zu lassen und so gesinnt zu werden wie Jesus Christus, in seinem Charakter. Wir haben also jetzt ein paar Definitionen angesehen, was Meditation ist, und sehen wir uns jetzt ein paar Vorzüge an. Vorzüge des Meditierens. Für den ersten Punkt schlagen wir auf Josua, Kapitel 1. Der erste Punkt für Vorzüge des Meditierens, wenn wir über ein paar Helden der Bibel nachdenken, da sehen wir, dass sie auch meditiert haben. Und Gott wies Josua sogar darin an, zu meditieren. In Josua Kapitel 1 und Vers 6 heißt es, Josua Kapitel 1 und Vers 6, sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Vers 7, Josua 1, Vers 7, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Andere Übersetzungen sagen, meditiere darüber Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten. Was ist der Vorzug? Ihm werden seine Taten gelingen. Vers 9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Einer der Vorzüge der Meditation, wie wir auch in Psalm 1 gesehen haben, hier auch in Josua 1, was man sich vornimmt, gelingt. Wir müssen über unser Leben nachdenken, was wir verändern müssen, und müssen uns überlegen, bin ich im Einklang mit der Lebensweise, die Gott uns in seinem Gesetz der Liebe vorgibt? Und es gibt auch einen Nebeneffekt, den wir uns kurz ansehen wollen. 1. Mose 24, 1. Mose Kapitel 24. Und hier sehen wir ein weiteres Beispiel eines der Patriarchen, der meditiert hat. 1. Mose 24 und Vers 63. Und Isaak war ausgegangen, um zu beten auf dem Felde gegen Abend. Und manche Kommentatoren sagen, dass dieses nachdenkende Beten ein trauerndes Meditieren war, weil seine Mutter gestorben war. Aber er ging auf das Feld, um zu beten, zu meditieren, und hob seine Augen auf und sah, dass Kamele daherkamen. Vers 64, und Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaak. Da stieg sie eilends vom Kamel. Und Vers 67 heißt es, da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah, und also wurde Isaak getröstet über seine Mutter, über den Tod seiner Mutter. Vielleicht ist es also, ich kann nicht sagen, dass es eine Gesetzmäßigkeit für jeden Single ist, aber hier wird ein Vorzug gezeigt. Isaak ging auf das Feld, um zu meditieren und zu beten, und da traf er dieses hübsche Mädchen. Vielleicht ist das ein guter Nebeneffekt der Meditation. Aber er wurde getröstet, weil er zu dieser Zeit traurig und einsam war, wegen dem Tod seiner Mutter, aber nun war er getröstet. Der erste Vorzug der Meditation ist also, dass Meditation Trost und Erfolg gibt. Der zweite Vorzug ist, Meditation hilft uns, besser zu beten. Meditation hilft uns, besser zu beten. Schlagen wir auf Matthäus Kapitel 6. Wiederum Matthäus Kapitel 6. Erinnern wir uns an Hosea 7, Vers 14, was Dr. Meredith kürzlich zitiert hat in einer Predigt, wo die Moffat-Übersetzung sagt, die Menschen haben nie ihr Herz in ihr Gebet gelegt. Sind ihre Gebete schläfrig, gedankenlos? Wenn sie meditieren und über die tiefgründigen Themen des Lebens nachdenken, dann sind sie motiviert und sie haben mehrere Themen, über die sie beten können. Matthäus Kapitel 6 und Vers 9, hier sehen wir den Rahmen für ein Gebet und wir denken über den ersten Teil nach. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo wir ein spontanes, sofortiges Gebet beten, ein Notgebet. Wie ich auch schon mal erwähnt habe, vor einigen Jahren bin ich mit einem Kirchenmitglied auf der Straße gefahren. Er fuhr das Auto und ich war sein Passagier. Und er schaute auf mich während der ganzen Zeit, als er fuhr. Und plötzlich stoppte das Auto vor uns und ich gab nur ein sofortiges Notgebet. Hilfe! Es gibt also Zeiten, wo wir ein dringendes Notgebet sprechen. Und er schaute gerade noch rechtzeitig auf die Straße, um bremsen zu können, bevor es einen Unfall gab. Und ich glaube, es gibt auch ein Sprichwort, das heißt, lass deine Augen direkt nach vorne sehen. Schau nicht zur linken und nicht zur rechten. Und das funktioniert sehr gut, wenn man Auto fährt. Hier in Matthäus Kapitel 6 haben wir das Modellgebet. Jesus sagt in Vers 9, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und wiederum, wenn Sie an die Aufgaben und Namen, an die Existenz unseres himmlischen Vaters denken, dann können Sie eine lange Zeit darauf verwenden, nur über das eine Thema zu beten. Was sind einige der Aufgaben, Charakteristiken und Namen Gottes? Er ist der Schöpfer, der Gesetzgeber, der Lebensspender, der Lebenserhalter, der Designer, derjenige, der Prophezeiungen erfüllt, derjenige, der Gebete erhört. Er ist der Ewige, der heilt. Er ist der Vater des Lichts, in Jakobus 1, Vers 17. Er ist derjenige, der alle guten Gaben gibt, Jakobus 1. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, in 2. Korinther 1, Vers 3. Er ist der Vater über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, in Epheser 3, Vers 15. Er ist der Vater der Geister. Gott ist die Liebe, 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Und wie ich in deiner Predigt zuvor schon einmal hervorgehoben habe, Herr Armstrong hat einmal gefragt, was ist die größte Tatsache in der Welt, ausgedrückt in vier Worten? Gott herrscht über alles. Das ist die größte Realität, die Tatsache, dass Gott existiert und über alles regiert. Er ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig, wie es in Psalm 139 zum Ausdruck kommt. Während Sie also über die Namen und die Aufgaben Gottes nachdenken und meditieren, wird Ihr Gebet also wirkungsvoller sein. Und Sie können natürlich auch über Christi Namen und Aufgaben nachdenken. Ich hoffe, Sie haben die Fernsehsendung letzte Woche gesehen. Wer ist Jesus? Können Sie aus dem Kopf heraus einige Namen und Charakteristiken und Titel Jesu aufsagen? Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. In Jesaja 9, Vers 5. Er ist der Wunderrat, Gott Held, Ewigvater, Friedefürst. Er ist das Brot des Lebens, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt, unser kommender König aller Könige und Herr aller Herren. Er ist der große Hirte. Er ist der Erlöser der Welt. Und er ist unser großer Hohepriester. Während Sie über den Namen Gottes meditieren und die Aufgaben und Charakteristiken, wird Ihr Gebet effektiver werden. Das ist der zweite Vorzug der Meditation, dass Ihre Gebete wirkungsvoller werden. Ein dritter Vorzug, neben Erfolg und wirkungsvolleren Gebeten, ist, dass göttliche Meditation Sie Gott näher bringt. Meditation bringt Sie Gott näher. Schlagen wir auf Psalm 139. Psalm 139. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen in der Nacht beten. Manche können die ganze Nacht durchschlafen. Manche müssen zwei oder dreimal in der Nacht aufstehen, wegen bestimmter physischer Schwächen oder unseres Alters. Und manche finden einfach keine Ruhe in Gedanken und denken und denken und denken. Und so muss ich manchmal beten, dass ich einschlafen kann. Und so nehme ich fünf tiefe Atemzüge. Das gebe ich Ihnen als Hinweis für meine persönliche Methode, wie ich einschlafen kann. Wenn ich nicht einschlafen kann, atme ich langsam und tief fünfmal ein und aus. Und dann kann ich besser einschlafen. Psalm 139 und Vers 17. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. In der revidierten Elberfelder Bibel heißt es in Vers 18, wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Wenn Sie meditieren, wenn Sie über Gottes Gedanken nachdenken, sodass sie Ihre Gedanken werden, dann sind Sie Gott näher. Ich erwache und bin immer noch bei dir. Und ich weiß, manche von uns brauchen eine Tasse Kaffee am Morgen, bevor das Gehirn in die Gänge kommt. Aber auf jeden Fall, wenn wir darüber nachdenken, können wir diese enge Beziehung zu Gott aufbauen. Was ermutigt uns, tiefer nachzudenken? Oftmals geschieht es, wenn wir den Tod vor Augen sehen. Und wir denken dann daran, hätte ich mehr Liebe zeigen können für meinen Freund oder meinem Familienmitglied? Und so fühlen sich manche dann schuldig, weil sie nicht genug für die Beziehung getan haben, als der andere noch lebte. Und so beginnen sie tiefer darüber nachzudenken, wenn ein Freund stirbt. Dr. Meredith hat seine Erlebnisse geschildert, wie er als Teenager davon bewegt war, dass sein Freund Jimmy Mallett bei einem Unfall beim Ringen ums Leben kam. Und er begann, tiefer darüber nachzudenken, was geschehen war. Was ist der Tod? Was ist das Leben? Ich habe hier eine Ausgabe der Tomorrow's World vom Januar/Februar 2011 mit dem Leitartikel Die Handschrift an der Wand von Dr. Winnell. Und Dr. Meredith schreibt einen Artikel, welche Bedeutung hat ihr Leben? Er sagt, als ich 15 Jahre alt war, erlitt mein Freund Jimmy Mallett einen tödlichen Unfall. Als der Sarg mit Jimmys Leichnam ins Grab hinabgelassen wurde, war mein Geist angefüllt mit Erinnerungen daran, wie wir früher auf den Hügeln von Missouri gesessen und über allerlei Dinge philosophiert hatten. Als Jugendliche waren wir Mitglieder verschiedener protestantischer Kirchen und erkannten, dass wir keine klare Antwort darauf bekamen, warum wir geboren sind, worum es im Leben geht und was das Ziel für die Existenz des Menschen ist. Und so stellte er sich die Fragen: Warum müssen alle Menschen leiden und sterben? Wenn wir nach dem Tod in den Himmel kommen, wie mein Prediger sagte, würden wir dann dort nur herumsitzen und Harfe spielen und nichts mehr zu tun haben? Ist das alles? Fragte ich mich. Und ich denke, die meisten von uns haben solche Gedanken manchmal. Was lässt uns tiefer nachdenken? Wenn eine Tragödie geschieht, wenn wir uns an Gott wenden müssen, um getröstet zu werden, um Verständnis zu bekommen. Herr Apatiens Video zeigte, wie er über die tiefere Bedeutung des Lebens nachdenken musste, über den Zweck des Lebens. Und wir freuen uns auf die Auferstehung der Heiligen, wie wir kürzlich beim Mittagessen gesprochen haben, und wir haben uns überlegt, wann geschieht diese Auferstehung? In 100 Jahren? In 1000 Jahren? Nein, es geschieht schon sehr bald. Und ich denke an Leute, die ich selbst 10 oder 15 Jahre nicht mehr gesehen habe, und es wird eine große Auferstehung geben, eine Auferstehung der Heiligen bei der siebten Posaune, 1. Korinther Kapitel 15 und Vers 52, bei der letzten Posaune und der siebten Posaune, wenn all die Heiligen auferstehen. Und es gibt eine große Liste. Wenn ich das Prediger-Fotoalbum ansehe, das etwa im Jahr 2005 erstellt wurde, oder 2004, wir sehen die Prediger und Freunde, die im Glauben gestorben sind. Und natürlich heißt es in Offenbarung Kapitel 14 und Vers 13, ihre Werke folgen ihnen nach. Aber wir müssen nicht mehr lange warten. Wird es noch 15 Jahre sein, 20 Jahre, wenn Christus zurückkehrt? Oder vielleicht sogar früher? Es ist nicht mehr lange von jetzt an. Und wir können uns auf die Auferstehung freuen. Was lässt uns tiefgründiger nachdenken? Wenn wir leiden, wie Herr Apatian kürzlich noch im Wochenbericht geschrieben hat, als er im Krankenhaus hinter verschlossenen Türen lag und sich überlegte, in den anderen Räumen hier nebenan sind auch Menschen. Und wie sieht ihr Leben aus? Und wir verstehen den Zweck des Lebens. Wir verstehen das wunderbare Ziel durch die jährlichen Festtage und das Gericht des großen weißen Throns. Wir wissen, dass jeder einzelne Mensch auf Erden seine eigene, volle und wunderbare Gelegenheit haben wird, ein Teil der Familie Gottes für alle Ewigkeit zu werden. Und was bringt uns noch zum tieferen Nachdenken? Vielleicht, wenn wir uns einer Realität stellen müssen. 1961 habe ich eine Broschüre gelesen, der weltweiten Kirche Gottes, mit dem Titel 1975 in der Prophezeiung. Und ich war damals etwas deprimiert wegen der Gefahr eines nuklearen Weltkriegs zwischen den USA und der Sowjetunion, mit dem Kalten Krieg ab 1959, und ich hatte keine Hoffnung, aber ich musste hoffen gegen alle Hoffnungslosigkeit. Und da stieß ich auf die Radioprogramme der Welt von morgen und hörte Herr Armstrong sagen, Christus kommt zurück. Es gibt Hoffnung. Und das kehrte mein Leben um. Aber als ich diese Broschüre gelesen habe, 1975 in der Prophezeiung, erkannte ich, dass eine große Bedrängnis bevorsteht. Und ich muss mich ändern. Das Fernsehprogramm von Herr Wally Smith, das am 30. Januar ausgestrahlt wird, wir haben gerade seine Sendung editiert, und sie hat den Titel Terror der Bedrängnis. Ein beängstigender Titel. Er sagt darin, niemand möchte über diese Dinge gerne nachdenken. Aber die Realität bringt uns zum Nachdenken. Krankheit, Leiden, Tod, das bringt uns zum Nachdenken über die tieferen Themen des Lebens und über unsere Zukunft. Erinnern wir uns, was Johannes der Täufer den Pharisäern und Sadduzäern sagte. Matthäus 3 und Vers 7. Matthäus 3 und Vers 7. Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Und wir warnen die Leute heute, dass sie diesem Zorn entrinnen sollen, indem sie bereuen, sodass sie der großen Bedrängnis entrinnen können. Wir erhielten kürzlich einen ungewöhnlichen Brief aus Tasmanien. Ein Abonnent schrieb an Dr. Meredith: Sehr geehrter Herr Meredith, ich schreibe Ihnen nicht, um die Broschüre der Nahe Osten in der Prophezeiung zu erhalten, sondern um mein Abonnement für die Zeitschrift Welt von Morgen abzubestellen. Ein Freund empfahl mir, aktiv zu werden, aber ich finde, die Welt ist ein so trauriger Platz und die Menschheit steht am Rande der Selbstzerstörung. Und die Offenbarungen, die mir in Ihren Artikeln zuteil werden, liegen so nahe an meinen eigenen Glaubensüberzeugungen, dass ich sehr deprimiert werde, wenn ich sie lese. Ich möchte gerne zu meiner eigenen Unwissenheit zurückkehren, um so meinen inneren Frieden zu bewahren. Hochachtungsvoll, Ihr Abonnent. Hier ist also jemand, der sich sprichwörtlich wie ein Vogelstrauß verhalten möchte und seinen Kopf in den Sand stecken möchte. Deswegen sagte Johannes der Täufer, wer hat euch gewarnt, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Tut etwas! Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße! Und das ist ein Teil unseres Auftrags für die Welt von morgen, die von den Israeliten abstammenden Völker und die ganze Welt zu warnen vor der Zeit, die kommt, und dass sie etwas tun müssen, dass sie bereuen und sich verändern müssen, dass Gott ihnen erlaubt, vor der kommenden Bedrängnis zu entkommen. Ja, wir nähern uns Gott mehr, wenn wir der Realität ins Auge blicken. Göttliche Meditation bringt uns Gott näher. Wann hat König David meditiert? Schlagen wir auf Psalm 63 und Vers 7. Schlagen wir auf Psalm 63 und Vers 7. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. So wiederum, David betete und meditierte, auch wenn es Nacht war, und entweder sind sie also nachts wach oder sie schlafen durch. Aber in einem anderen Psalm, ich habe jetzt gerade nicht die Bibelstelle dazu, sagt David: Zur Mitternacht will ich aufstehen und dich preisen. Mit anderen Worten, ihr Denken ist darauf ausgerichtet, dass Gott existiert und sie sind ständig darauf bedacht, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Dr. Meredith schrieb einen Artikel in der Ausgabe der Tomorrow's World vom Mai/Juni 2007 über das Thema der Meditation und es hatte den Titel Ein wesentlicher Schlüssel zu geistlichem Wachstum. Zitat: David nahm sich die Zeit zum Meditieren und über das nachzudenken, was wirklich wichtig war. Er tat das oft draußen inmitten von Gottes Schöpfung. Er schaute auf den Himmel und die Sterne, er hatte kein Radio und keinen Fernseher, der im Hintergrund seine Gedanken beeinflusste, und auch kein Telefon, das klingelte oder andere Ablenkungen, während er Zeit damit verbrachte, Gott zu suchen. Und Sie kennen auch Psalm 8 und Vers 4. Psalm 8 und Vers 4. Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, so fragte David, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, dass du dich um ihn kümmerst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Das wird später in Hebräer 2 in Vers 6 zitiert. David konnte also seine kleine, seine winzige Perspektive in Bezug setzen zu der enormen Weite des Universums, das er sah. Und er war erstaunt. Hier ist diese winzige Kreatur. Und du, Gott der Schöpfung, der das ganze Universum geschaffen hat, du kannst an mich, kleinen Menschen, denken. Und Gott kennt sogar jedes einzelne Haar auf unserem Kopf. Und wie Dr. Meredith in einem Mitarbeiterbrief schrieb, vor einigen Jahren, nicht so lange her, aber es hat mich sehr beeindruckt, jeder einzelne Mensch, so schrieb er, ist wertvoll in Gottes Augen. Und das müssen wir alle bedenken und mehr darüber nachdenken. Jeder Fremde, der uns begegnet, von dem können wir erkennen, dies ist ein potenzielles Mitglied der Familie Gottes. Ja, wir können meditieren, wenn wir über den Himmel nachdenken. Und wir haben zwar die Verunreinigung durch Licht heutzutage, und so macht es das etwas schwieriger. Aber jetzt ist eine gute Zeit, sich die tieferen Fragen des Lebens zu stellen. Warum wurde ich geboren? Was ist das unglaubliche Potenzial des Menschen? Wie Herr Armstrong seinem Buch den Titel gab. Das unglaubliche Potenzial des Menschen. Und was ist unser höchstes Ziel? Wie unsere Broschüre sagt, die Bestimmung ihres Lebens. Das sind so wertvolle, unschätzbare Wahrheiten, die die Welt nicht kennt. Herr Apatian sagte, wir müssen mehr Wertschätzung an den Tag legen für das, was wir haben. Und was wir haben, ist von unschätzbarem Wert. Und Gott hat uns das gegeben. Wir haben also kurz über drei Vorzüge des Meditierens gesprochen. Göttliche Meditation führt zu Erfolg im Leben. Göttliche Meditation hilft uns, wirkungsvoller zu beten. Und göttliche Meditation hilft uns, Gott näher zu kommen. Aber wie meditiert man? Es gibt Methoden, weise nachzudenken. Manche tun es nur, wenn es die Umstände erfordern, wenn sie alleine sind, in einer friedlichen Umgebung, an einem See sitzend oder einen Kaffee trinkend, unter einem Baum sitzend. Aber wie meditiert man wirklich? Ein Weg und eine Methode dazu ist, ein Notizbuch bei der Hand zu haben. Wie viele von Ihnen hatten schon einmal einen speziellen, besonderen Gedanken, den Sie sich bewahren wollten, aber den Sie dann verloren haben? Ich hatte diesen wunderbaren Gedanken und später überlegt man sich, was war dieser Gedanke nur? Ich habe diesen wunderbaren Gedanken vergessen. So muss ich beten, dass Gott mir hilft, mich daran zu erinnern. Und so trage ich mit mir ein kleines Notizbüchlein, wo ich Notizen aufnehmen kann. Und manchmal kommen mir mitten in der Nacht gute Gedanken und ich vergesse sie dann. Und nun versuche ich, ein paar Dinge im Raum damit zu assoziieren, als Gedankenstütze, dass ich sie am Morgen wieder in Erinnerung rufen kann. Und in der Vorbereitung für Predigten, wenn ich manchmal auf meinen Knien bin, dann habe ich auch ein Notizblatt bei mir, wenn ich über ein bestimmtes Thema nachdenke. Zum Beispiel, was weiß ich über Meditation? Was sind meine persönlichen Erfahrungen mit Meditation? Und oft gibt mir Gott im Gebet neue Ideen, die durch seinen Geist kommen. Und ich weiß, er gibt mir diese Ideen. Und er lässt mich Dinge verknüpfen mit dem, was in seiner geistlichen Datenbank Gottes Wort steht. Wie ich mich erinnere, hat Herr Carl McNair mir einmal gesagt, er hatte ein kleines Diktiergerät neben sich auf seinem Nachttisch liegen, während er schlief, sodass er, wenn er aufwachte und Gedanken hatte, sie aufnehmen konnte. Er musste also nicht aufstehen und etwas niederschreiben, sondern konnte nur in das Diktiergerät hineinsprechen. Ich habe das versucht, von Frau Dorothy McNair bestätigt zu bekommen, aber sie konnte diese mitternächtlichen Aufnahmen nicht bestätigen. Sie hat wahrscheinlich zu dieser Zeit immer geschlafen. Aber sie hat bestätigt, dass er ein Diktiergerät mit sich auf Reisen nahm, sodass er Gedanken aufzeichnen konnte, während sie reisten. Und er konnte seine Notizen diktieren. Ein zweiter Punkt, wie man meditiert, ist, suchen Sie sich einen privaten und ruhigen Ort. Ein dritter Punkt ist, bitten Sie Gott um Verständnis. Und stellen Sie sich die Fragen, die auch Journalisten als Grundlage lernen. Stellen Sie die Fragen und versuchen sie zu beantworten. Wer? Was? Wann? Warum? Wo? Und wie? Als Herr Armstrong ein kleiner Junge war, wollte er gerne Automechaniker werden. In seiner Autobiografie schrieb er, ich erinnere mich daran, dass mein Vater eine andere Vorstellung davon hatte, was ich sein sollte, wenn ich erwachsen bin. Und ich wollte verstehen. Ich kam immer mit etlichen Fragen zu ihm. Ich wollte immer wissen, warum und wie. Wollte verstehen. Im Alter von 5 Jahren erinnere ich mich, dass mein Vater sagte, dieser Junge stellt immer so viele Fragen. Er wird eines Tages sicherlich ein Rechtsanwalt in Philadelphia sein. Und diese Besessenheit zu verstehen, so schrieb Herr Armstrong, hatte großen Einfluss darauf, als er die Zeitschrift Klar und Wahr gründete und das Ambassador College in späteren Jahren. Wenn wir also meditieren, gibt es bestimmte Methoden. Wir können uns darauf konzentrieren, einen Zweck und ein Thema zu haben, aber ich möchte Ihnen auch hier eine Warnung mitgeben. Warum sind so viele Gruppierungen der Kirche Gottes vom Weg abgekommen, von der wahren und reinen Lehre? Schlagen wir auf Sprüche Kapitel 18. Und ich möchte, dass Sie sich daran erinnern, als eine Warnung in Bezug auf Meditation, auf das Nachdenken und Studieren und Nachforschen auf ein bestimmtes Thema bezogen, besonders in Bezug auf eine Lehre. Anständige Leute, die meine Freunde waren, sind so weit vom Weg abgekommen, es war unglaublich zu sehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum? Sprüche 18 und Vers 1 gibt eine Antwort. Sprüche 18 und Vers 1, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Und gegen alles, was gut ist, geht er an. Manche von denen, die davongegangen sind und ihre eigenen Gruppierungen gegründet haben, haben sich entschieden, sie wären ihr einziger Richter, ihr einziger Ratgeber und würden keinen anderen Rat mehr zulassen. Diejenigen, die am Rednerclub teilgenommen haben, kennen Sprüche 27, Vers 17. Sprüche 27, Vers 17: Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Und manche von denen, die vom Weg abgekommen sind, haben sich keinem weisen Ratschlag mehr ausgesetzt, haben keine Leitung und keine Zurechtweisung angenommen. Deswegen hat Dr. Meredith einen Ältestenrat. Männer mit verschiedenen Erfahrungen, mit verschiedenen Erlebnissen, mit einem anderen Hintergrund, damit er weisen Ratschlag bekommen kann. Und ich hoffe, dass manche unserer Kirchenmitglieder, die mit wilden Ideen auftreten in Bezug auf die Lehre, dass diese ihre Ideen der Zurechtweisung öffnen, sodass sie auf dem richtigen Weg bleiben können und an der Wurzel des Stammes bleiben können, an den grundlegenden Lehren. Eine weitere Methode natürlich, wie wir meditieren können, ist, unsere Predigtnotizen nochmal durchzugehen. Manchmal habe ich jemanden gefragt, der hier in Charlotte war, während ich abwesend war, und habe gefragt, worum ging es bei der Predigt letzte Woche? Und ich habe zur Antwort bekommen, es war eine wirklich sehr gute Predigt. Ja, aber was war das Thema? Ja, das war wirklich toll. Es war eine sehr gute Predigt. Aber sie haben sich nicht mal mehr an das Thema der Predigt erinnert. Dr. Meredith schrieb in seinem Artikel über das Laubhüttenfest in der Living Church News, dass wir wirklich unsere Notizen noch einmal durchgehen müssen. Dass wir nochmal über die Predigt, die gegeben wurde, nachdenken sollen und darüber meditieren können. Das sagte er in der Januar-Februar-Ausgabe 2011 der Living Church News. Dr. Meredith schreibt über das Millennium und über unseren Teil in der Familie Gottes, Zitat: Diese wunderbare Zukunft ist Teil dessen, was wir jedes Jahr beim Laubhüttenfest versinnbildlichen. Von Zeit zu Zeit im Lauf des Jahres sollten wir zurückgehen und die Notizen, die wir während dem Laubhüttenfest gemacht haben, noch einmal durchgehen. Wir sollten häufig über die Predigten nachdenken und meditieren und die Realität von Gottes kommende Regierung in unserem Denken wirksam sein lassen. Das steht in dem Artikel Wachstum durch dienende Führung, Januar-Februar 2011, Living Church News. Ja, wir sollten zurückgehen und die Notizen noch einmal durchgehen, die wir gemacht haben. Ein weiterer Punkt, wie wir auf göttliche Weise meditieren, ist, dass wir uns konzentrieren, positive Gedanken zu denken. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch negative Ereignisse analysieren können, aber wir denken positiv und haben eine positive Einstellung. Ich hoffe, Sie schlagen bereits auf, was ich zitieren möchte. Sie kennen die Schriftstelle dazu. Die Schriftstelle für positives Denken, Philipper Kapitel 4, und beginnen mit Vers 4. Philipper Kapitel 4, ab Vers 4. Sie haben bereits gehört von dem Forschungsbericht der Universität von Wisconsin, dass Menschen sich über Dinge Sorgen machen, die niemals eintreten. 40% der Gedanken handeln davon. Philipper 4, ab Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Ja, Paulus war zu dieser Zeit in Ketten, war in Gefangenschaft. Und trotzdem konnte er anderen sagen, sie sollten eine positive Einstellung haben. Selbst in einer sehr unbequemen Situation. Vers 5, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Ja, wir können immer verstehen, dass Gottes Reich kommen muss. Und wir beten, dein Reich komme. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Haben Sie ein Problem? Machen Sie sich Sorgen? Haben Sie Angst? Gott sagt, diskutieren Sie es mit ihm. Bringen Sie Ihre Sorgen vor Gott im Gebet. Und tun Sie es mit einer dankbaren Einstellung, wie Herr Apatian mehrfach zum Ausdruck gebracht hat. Wie mir jemand in einem Brief ein Gedicht geschrieben hat, weil Sie wissen, ich mag Gedichte. Das ist aus London, Kentucky, ein Gebet der Danksagung. Für väterliche Fürsorge und mütterliche Liebe, für starke Bande unter Geschwistern, gelebten Frieden, für Liebe und Fürsorge Tag für Tag, für Führung, dass ich nicht vom Weg abkommen mag. Vater im Himmel, danke ich dir. O Gott, ich danke dir für die Schönheit in jeder Hinsicht, für sonnige Himmel, für Luft und Licht. Gott, dass ich lebe, dafür danke ich dir. Teil einer wirkungsvollen Meditation ist es auch, kreativ zu sein. Darüber spreche ich vielleicht in einer späteren Predigt. Aber hier in Philipper Kapitel 4 sehen wir, dass dies die Dinge sein sollten, über die wir nachdenken und meditieren. Das ist eine positive, dankbare Einstellung, von der Herr Apatian sprach. Und in Philipper Kapitel 4 Vers 8 war eine seiner Lieblingsschriftstellen. Und sein Leben spiegelte diese Einstellung wider. Er lebte diesen Vers. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat. Können Sie etwas Positives über Ihre Feinde sagen? Sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Andere Übersetzungen sagen, denkt darüber nach, meditiert darüber. Vers 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wir müssen also einen ruhigen Ort finden, um zu meditieren, müssen uns Fragen stellen, unsere Gedanken überprüfen lassen durch weise Männer und Frauen, müssen unsere Predigtnotizen noch einmal durchgehen und müssen uns vornehmen, positive Gedanken zu denken. Wir müssen eine insgesamt positive Einstellung bewahren. Wir haben kürzlich in einer Predigt gehört von dem Beispiel von Paulus und Silas, als sie im Gefängnis waren. Und dort waren sie mit Ketten an ihren Beinen, in einer Gefängniszelle. Und dennoch sagt Apostelgeschichte 16, Vers 25, Apostelgeschichte 16 und Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Sie sangen Lobeshymnen. Und die Gefangenen hörten sie. Bewahren Sie immer eine positive Einstellung. Nun, über welche Themen sollten wir meditieren? Schlagen wir auf Psalm 119, Vers 97. Psalm 119, Vers 97. Wiederum ein sehr bekannter Vers für diejenigen, die schon länger dabei sind. Psalm 119 und Vers 97. König David sagt, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Bedeutet das, dass wir einfach bestimmte Schriftstellen auswendig lernen, bestimmte Statuten und Rechtsordnungen und das war's dann? Nein, man versucht sie im Leben anzuwenden. Beim Meditieren stellen wir uns die Frage, wie trifft das auf meine Situation zu? Ich erinnere mich, vor einigen Jahren war ich auf einer Taufreise unterwegs in Michigan und wir übernachteten bei einem Prediger und in der Nachbarschaft hat sich ein Pferd losgerissen. Und ich las gerade eine der Rechtsordnungen Gottes, dass wenn das Tier deines Feindes sich losreißt, dann soll man ihm hinterherjagen und es zurückbringen. Und da ich das gerade gelesen hatte, rannten wir dem Pferd hinterher. Ich habe es nicht erwischt, aber jemand anders hat es erwischt und brachte es zurück. Das ist eine andere Geschichte. Und Sie können Herr und Frau Klor einmal fragen über Herr Ron Peterson und den Löwen, den er als Haustier gehalten hat und wie man verlorene Tiere wieder zurückbringt. Das ist eine andere Geschichte. Lassen Sie ihn die Geschichte erzählen. Aber Psalm 119, Vers 97. Täglich sinne ich ihm nach. Vers 98. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer. Denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Wenn man diese intelligenten Gelehrten sieht, wie sie über die Existenz Gottes diskutieren und die Evolutionstheorie verbreiten, wenn sie über relativistische und materialistische Werte diskutieren, dann findet man sich manchmal in der Defensive wieder. Aber sie brauchen nicht in der Defensive zu sein. Wenn sie fest verwurzelt sind in den Geboten Gottes, dann haben sie mehr Weisheit, mehr Einsicht. Vers 100 heißt es, ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Worüber sollten wir also meditieren? Offensichtlich über Gottes Gesetze. Und ich erinnere mich, als ich ein Student war am Ambassador College, ich war etwa 26 Jahre alt damals, hatte ich mich entschlossen, jede Nacht, wenn ich zu Bett gehe, werde ich eines der 10 Gebote auswählen und darüber meditieren. Und an einem Tag entschied ich mich für das 5. Gebot und lag dann im Bett und begann darüber nachzudenken, wie mein Leben verlaufen war und wie ich im Alter von 7 oder 8 einmal weggelaufen war. Und nachdem ich 2 Häuserblocks weit gekommen war, habe ich mich entschlossen, das wäre nicht das Richtige zu tun. Und ich bin wieder zurückgekommen und fand die Haustür verschlossen. Und das lehrte mich eine Lektion. Und dann begann ich über all die Geduld nachzudenken, die Zeiten, die meine Eltern mir gewidmet hatten, trotz meiner Respektlosigkeit vielleicht, wie meine Mutter mir immer die Windeln gewechselt hatte, und ich begann wirklich zu erkennen, dass ich meine Eltern nicht wirklich geehrt hatte. Und nachdem ich darüber meditiert hatte, begann ich zu weinen. Und ich erkannte, ich hatte wirklich meine Eltern nicht geehrt, wie ich es hätte tun sollen. Nur indem ich über dieses Gebot meditiert hatte. Und es hatte eine große Auswirkung auf mein Leben. Sie können also über Gottes Gebote und über Gottes Rechtsordnungen nachdenken und meditieren. Und für diejenigen, die Notizen machen, in der Ausgabe der Living Church News vom September-Oktober 2010 gibt Dr. Meredith uns eine Liste von Bibelpassagen, in denen die Satzungen geschrieben stehen, die sie niederschreiben können, um sie zu studieren. Er sagt, Gott hat offenbart in Kapiteln 20 bis 24 von 2. Mose, wenn Sie die niederschreiben, das sind die Schriftstellen, wo die Satzungen geschrieben sind, über die Sie meditieren können. 2. Mose, Kapitel 20 bis 24. 2. Mose, 20 bis 24. 3. Mose, Kapitel 16 bis 27. 3. Mose, 16 bis 3. Mose, 27. 4. Mose, Kapitel 18 und 19, 27 bis 30 und 35 bis 36. Das sind 4. Mose, Kapitel 18 bis 19, Kapitel 27 bis 30 und Kapitel 35 bis 36. Und dann noch 5. Mose, Kapitel 12 bis 28. 5. Mose, Kapitel 12 bis 28. Das steht in der Living Church News September-Oktober 2010, auf Seite 20. Worüber können Sie noch meditieren? Über das Werk Gottes. Wie Sie Herr Apatin sagen hören konnten, wie Sie gehört haben, dass Dr. Meredith zu Herr Apatin sagte, wir werden die ganze Welt erreichen. Wie sollen wir das tun? Herr Apatin sagte, Gott tut es. Wir haben den Glauben, dass Gott tun wird, was er tun will. Und wir müssen unseren Teil tun. Im Mitarbeiterbrief vom 15. Dezember schreibt Dr. Meredith, wie der Discovery Channel, auf dem wir die Sendung ausstrahlen, 99,5 Millionen Haushalte erreicht, allein in den USA. Und am 1. Januar strahlen wir über Gott-TV aus, der 175 Millionen Haushalte erreicht, auf der ganzen Welt. Und in diesen 175 Millionen Haushalten leben etwa 500 Millionen Menschen. Und im letzten Satz seines Mitarbeiterbriefs schreibt er, mögen wir dazu angeregt werden, unser Leben für etwas zählen zu lassen, indem wir uns völlig an dem Werk beteiligen, das Christus gebraucht, um diese Welt zu warnen und um den Weg zu bereiten für sein ewiges Reich. Denken Sie also nach über Gottes Werk. Wir haben im oberen Stock unseres Bürogebäudes eine Weltkarte, auf der die ganzen Festorte für das Laubhüttenfest auf der Welt markiert sind. Das gibt uns eine gute Perspektive. Erinnern wir uns an Christi Anweisung in Matthäus 9, Vers 38, Matthäus 9, Vers 38, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Denken Sie also nach über die Zukunft, über Gottes Werk. Man kann sich Gottes Thron im Himmel bildlich vorstellen. Und Offenbarung Kapitel 4 zeigt eine Beschreibung dieses Thronraums Gottes im Himmel. Was für eine Offenbarung das ist. Dass Gott so viel Liebe hat, dass er Ihnen und mir seinen Thronraum zeigt, mit den 4 himmlischen Gestalten, den 24 Ältesten, mit dem gläsernen Meer, den 7 Geistern Gottes, den Blitzen, Stimmen und Donner und der gesamten Heerschar der Engel und mit Christus in seinem verherrlichten Zustand zu Gottes rechter Hand. Es gibt so viel, über das wir meditieren können, was wir uns bildlich vorstellen können. Das neue Jerusalem, Offenbarung 21. Das sind Dinge, über die wir meditieren können. Schlagen wir nach auf Psalm 19. Gott will, dass wir denken, wie er denkt. Er hat uns berufen, die größten Denker der Welt zu sein. Und er sagt uns, dass wir die Gesinnung Christi haben sollen, wie wir in Philipper Kapitel 2, Vers 5 gesehen haben. So müssen wir beten, dass unsere Gedanken in Harmonie kommen mit Gottes Gedanken, mit seiner Lebensweise und seiner Denkweise. Geschwister, meditieren Sie also täglich über die Schriften. Und während Sie Ihren Sinn mit dem Wort Gottes sättigen, wird Ihr Charakter, Ihr Sinn und Ihr Verstand geistlich wachsen. Hin zur Wesensart Christi. Wenn wir Meditation auf Gottes Weise praktizieren, wenn wir Christi Gebot, Gott zu lieben, in die Tat umsetzen, Gott zu lieben nicht nur mit Herz und Seele und Stärke, sondern auch mit unserem Verstand. Geschwister, denken Sie also diese Woche tiefgründig nach. Lesen wir diese letzte Schriftstelle in Psalm 19 und Vers 15. Psalm 19 und Vers 15. Das sollte unser Gebet sein und ich möchte Sie ermutigen, dieses häufig zu beten. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, worüber ich nachdenke. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Geschwister, suchen wir also zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Visualisieren wir Gottes Lebensweise und Denkweise und den Frieden für die gesamte Menschheit. Und freuen wir uns auf die Auferstehung in der nahen Zukunft. Geschwister, praktizieren Sie also diese Woche göttliche Meditation. Und mögen wir alle das Gebet von König David beten. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser.